Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist der Mann mit dem roten Shirt, Stefan Bergmann. Hallo Stefan.
Hallo Rüdiger, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Ja. Du hast einen weiten Weg gehabt, du bist sehr weit gefahren. Ne? Du kommst aus Stuttgart?
Ich glaube 650 Kilometer oder so.
Bist du gestern schon angereist oder heute?
Ich habe es bis gerade eben hab ich's geschafft.
Junge, war ein bisschen aufgestanden, war ein bisschen losgefahren.
Also wir sind nachts losgefahren. Und ich habe ein Wohnmobil, aber irgendwann ein bisschen übernachtet.
Ach, ja, ist ja gut.
Und dann der Rest jetzt geschafft. Und kurz waren wir noch beim Attila und haben was gegessen.
Bei dem Restaurant oder bei dem?
Restaurant, ja.
Bei ihm, bei Attila, ne?
Ja.
Ja. Hast neulich ein Video rausgebracht und das vielleicht, dass wir das von Anfang an ganz kurz mal anreißen. Du bist irgendwie aus Querdenken raus oder so oder wie oder was? Kannst du das kurz mal erklären?
Ja, ich bin jetzt nicht aus der Bewegung raus. Ich habe einfach nur meine Ämter, die ich in der Crew hatte, niedergelegt.
Und du warst Pressesprecher?
Ich war Pressesprecher, genau. Und hätte jetzt noch eigentlich die Mixed Zone, das heißt die YouTuber weiter betreuen sollen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich jetzt einfach so mehr in meinem Space sein möchte und meiner eigenen ganz persönlichen Spur und Intuition folgen möchte. Und ja, da habe ich dann ein kurzes Video gemacht und das ein bisschen hohe Welle geschlagen hat. Aber letztendlich, ich bin gut mit alle und bin weiter für die Bewegung da. Mhm. Aber halt mehr mit dem Titel Peace Crowd, also unsere Bewegung, die Friedensbewegung, die wir schon vor über 4 Jahren gegründet haben, die war eh schon die ganze Zeit immer dabei, daher auch die rote Shirts und so ist das eigentlich alles entstanden, dann, dass ich überhaupt dort aufgetaucht bin, weil ich mit der Peace Crowd dorthin gegangen bin. Und da möchte ich jetzt einfach mehr den Fokus drauf legen, aber die Peace Crowd wird der Freiheits- und Friedens- und Widerstandsbewegung da weiter erhalten bleiben.
Also dem möchtest du dich mehr widmen jetzt, ne? Intensiver widmen. Ne? Ja. Was war der Grund, der dich bewegt hat, zu sagen, ach, da will ich jetzt nicht mehr so eng mit zu tun haben, sondern viel enger mit Peace Crowd. Ich mache jetzt mein Ding viel, viel deutlicher. Alleine oder mit deiner Gruppe?
Also ich folge einfach immer meiner Intuition und meiner Freude. Mhm. Und ich habe so bemerkt, dass ich halt auf den Demos habe ich viel Freude. Also das wissen wir auch, die Demos sind Energietankstelle gewesen jetzt über den Sommer. Aber die Arbeit für die Demo, ich habe mir das halt für mich persönlich manches ein bisschen anders vorgestellt oder ich würde es anders anpacken und ist aber trotzdem okay alles, also ich bin mit alle gut und es wird auch so bleiben und ich wünsche auch alle einzelnen Akteure das Allerbeste und das Glück und dass man es zusammen schafft, was wir erreichen wollen. Und so mein Weg ist ja so, es ging ja los, wo man mich dann zum ersten Mal wahrgenommen hat mit der Aktion im 9. Mai, wo ich dann auf den David Walden und den Volkslehrer getroffen bin. Und da bin ich ja total bekannt geworden mit der Herzensrede, die ich da gehalten habe. Und ich möchte weiter eben diesen Herzensweg da reinbringen. Und das war jetzt halt für mich schwierig, auch von der ganzen Zeit, die ich da investiert habe, war eben für Dinge, die nicht unbedingt das widergespiegelt haben.
Die Medien haben dich ja sofort, als sie das mit dem Volkslehrer gesehen haben, sofort zum Reichsbürger erklärt. Michael Ballweg musste immer diese Fragen beantworten, hat immer gesagt, sprech mit ihm selber, sprech nicht mit mir. Was sagst du dazu? Also du gehörst so sozusagen der Reichsbürger-Szene, bist du irgendwie nahe, ich übrigens auch, dort Sonnenstaatland, die haben da gleich, als ich in der Friedensbewegung war, so einen Text gemacht. Was sagst du dazu, dass man dich zum Reichsbürger oder zur Reichsbürgernähe zieht? Was ist deine Meinung?
Ja, also ich bin halt jemand, ich probiere halt gern Dinge aus und du gern forschen. Das heißt, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit der ganzen Thematik. Die ist mir jetzt aber gerade überhaupt nicht wichtig. Also ich bin jetzt da nie ein Aktivist gewesen oder so in die Richtung, sondern ich bin eher so auf dem Info-Status, dass ich sage, da wird etwas aufgerufen, stimmt denn das? Und haben wir auch manches ausprobiert oder so. Aber mir ist es vollkommen unwichtig. Mir geht es darum, dass wir in einer Freiheit leben und dass wir positiv eine wohlwollende Welt gemeinsam erschaffen. Das haben wir auf alle meine Reden immer gesagt. Da war keine einzige Reichsbürger-Aussage in meine Rede. Ich bin zwar manches Mal darauf angesprochen worden, so wie jetzt auch. Und dann sage ich halt ein bisschen was dazu. Aber mein eigener Fokus ist darauf, dass wir nach nach vorne schauen und dass wir gemeinsam liebevolle, wohlwollende, gute Welt für uns und für unsere Kinder erschaffen. Und ja, mein Blick ist da nicht so nach hinten gerichtet. Die Reichsbürger, ich habe mir das mal genau zuschicken lassen vom Verfassungsschutz, was das eigentlich jetzt genau sein soll, was ich jetzt bin offensichtlich. Und dann haben die mir halt die Definition zugeschickt und ja, mein Blick geht eher nach vorne. Also das ist so mein Weg. Ich möchte von dem Moment jetzt das Beste für uns alle erschaffen in der Zukunft und dass unsere Kinder eine gute Welt vorfindet. Und da sind manche Sachen dabei, die gehören vielleicht zu einer Bio-Bewegung. Und manche Sachen sind eher so, wie Heilpraktiker die Welt sehen. Und manches ist ein bisschen esoterisch. Manches ist total vernünftig. Und ja, das ist ja eigentlich so ein Weg. Mhm. Und das geht übrigens alles so. Also man kann jedem irgendwo mit einem Halbsatz, den er mal gesagt hat oder mit irgendetwas, was er mal gemacht hat, was anhängen. Und mit mir haben sie es halt auf die Art versucht, ohne dass sie besondere Beweise hatten. Aber wenn man halt immer alles ständig wiederholt, dann kriegt es dann durch die Medien so langsam eine gewisse Kraft. Und dieser Dreck, der da geworfen wird, auch auf den Michael Ballweg und auf andere Leute aus der Bewegung, das hat in den allermeisten Fällen nicht einmal einen Funke von Wichtigkeit. Mhm. Aber bei den Menschen draußen, die das hören, bleibt es halt hängen.
Die denken dann, dass du das wärst. Dein Blick geht aber nicht nur nach vorne, sondern dein Blick geht ja auch in den Menschen und für den Menschen. Also du stehst ja eigentlich für die Menschheit. Mit dem, was ich bisher von dir gesehen habe, also viele Videos von dir, die du auch früher schon gemacht hast, Peace Crowd, was ja eigentlich dein Steckenpferd ist. Du stehst auch für den Menschen, also nicht nur nach vorne, sondern du versuchst auch in den Menschen hineinzukommen und stehst für den Menschen und für die Menschheit. Du machst ja auch viel mit Mutter Erde. Du machst viel aus der Indianerkultur. Du versuchst auch viel in den Gruppen, mit denen du arbeitest, das nahe zu bringen, was die Indianerkultur uns über die Mutter, ne, und über alles Mögliche da mitgebracht haben in die Kultur. Was ist Peace Crowd? Was ist das?
Ja, also die Peace Crowd, das ist die Idee ist eine Friedensbewegung, die sich mit dem beschäftigt, was man erschaffen möchte. Also wir sind nicht gegen Krieg, also ich würde nie bei einer Antikriegsaktion mitmachen, aber für eine Friedensaktion wäre ich immer dabei. Also das ist jetzt nah an einem Zitat, wo, glaube ich, Mutter Teresa gemacht hat. Und diese Idee habe ich schon lange verfolgt. Also ich bin schon Friedensaktivist oder wo ich Dinge inspiriere, schon mindestens 15 Jahre. Ich habe mal eine Kerzenmeditation rausgebracht. Irgendwann war mal ein Säbelrasseln gegenüber im Iran oder so. Und dann hat mich das beunruhigt. Und dann habe ich eine Kerzenmeditation gemacht. Und die haben Tausende von Leuten jeden Abend mitgemacht. Und da hat es eigentlich angefangen, dass ich so richtig nach draußen gegangen bin.
War das dieses Kerzen auf die Fensterbank stellen nach draußen? So ja. Wie in Italien?
Es war so
ähnlich. Oder Spanien, wo das mal war?
Ja, also das ist so ein Text, den ich da dazu geschrieben hatte. Witzigerweise genau an dem Geburtstag von meinen Kindern. Also ich habe Zwillinge. Meine zwei Erstgeborenen sind Zwillinge und genau an dem Tag habe ich das geschrieben und habe dann gesagt, ja, wir halten eine Kerze in der Hand und wenn man eine Kerze in der Hand hat, die muss jetzt nicht real sein, es kann auch eine vorgestellte Kerze sein, dann haben wir zumindest mal keine Waffe in der Hand und wir schenken dieses Licht und diese Kerze jedem, der es möchte und dieses Licht hat sich praktisch, dieses Friedenslicht hat sich dann immer weiter ausgedehnt und wir haben ganz besonders, wenn wir denen Menschen, die wir gesehen haben, dass die halt in die andere Richtung tendieren, besonders denen haben wir das geistig angeboten, so eine Kerze zu halten und wenn wir das in uns tragen, dieses Bild, dass alle Menschen jetzt gerade eine Kerze haben, dann macht es was. Also dann sendet man später auch dieses Gefühl aus und alles, was du halt aussendest, wird dann auch wieder zu einer Wirklichkeit. Ja, und das war so die Idee und das haben ganz viele Leute aufgegriffen. Und da hat es eigentlich angefangen, dass ich Menschen nach draußen inspiriere. Aber die Idee ist immer, Frieden beginnt im eigenen Herzen und auch Freiheit und auch Wahrheit und so. Und das ist immer mein erster Schritt. Ich versuche es in mir zu klären. Und alles, was ich in mir geklärt habe, wird automatisch im Außen seine Kreise ziehen. Und diese Idee, das ist eigentlich das, was ich zu den Menschen bringe, dass man das in sich klären tut und dass das dann große Kraft dann im Außen gibt. Mhm. Eigentlich macht die Energie alles. Genau. Also wenn du was in dir geklärt hast, arbeitet die Energie für dich.
Weil du gereinigt bist von dem, was du geklärt hast.
Ja, genau. Und ich habe das ja auch bemerkt. Also da gibt es eine Geschichte, ich habe die schon mal öffentlich erzählt. Bei mir war es so, ich hatte immer wieder ähnliche Erlebnisse. Das ist auch so ein Indiz dafür, dass das Leben dir etwas zeigt, dass du da was zu klären hast. Und ich habe immer wieder grundlose Ablehnungen erlebt. Ich bin irgendwo hingekommen und schon die Menschen haben mich noch gar nicht gekannt und haben mich total bekämpft. Ja, das habe ich an einem Seminarplatz war mal erlebt und an dem Haus, wo ich zuvor war, da hat der Nachbar mich dann plötzlich angezeigt und wir haben noch nie ein Wort mit dem gesprochen. Und dann habe ich das wieder erlebt, als ich wieder umgezogen bin. Und es war immer die gleiche Signatur. Also ich denke dann immer in Signaturen. Und diese Signatur war eben, noch bevor ich da bin, beschwert sich jemand über mich und will mich weghaben. Und dann habe ich diese Dinge angeschaut in mir, bin immer weiter zurück, noch bevor ich da war und bin dann draufgekommen, hey, das war vor meiner Geburt. Und ich weiß das durch Erzählungen und weil ich es auch herausgefunden habe, dass darüber gesprochen wurde, ob eine Abtreibung gemacht wird, als meine Mutter eben 17-jährig schwanger war mit mir. Und dann hat halt die ganze Familie Aufruhr gehabt und die haben mich alle abgelehnt. Und das war in mir noch nicht geklärt. Und dann hat sich das immer wieder gespiegelt. Mhm. Und dann eben an diesem Haus, wo ich eingezogen bin, da hat dann mein Vermieter, der mir das Haus vermietet hat, gesagt, ja, es wäre ein ganz schlimmer Brief ankommen vom Nachbar. Ja, was denn, so ziehst du doch jetzt aus dann. Und dann ja, ihr seid zu laut. Und ja, aber ich habe doch noch gar nicht den Schlüssel. Ja, hat er sich auch gedacht, ja, der lag da gerade auf dem Tisch. Und dann habe ich halt mir die Situation so angeschaut und habe dann bemerkt, dass da ein ganz, ganz plakatives Signal von den Spirits kommt oder von der Energie kommt. Und dann habe ich angefangen, eben das abzuarbeiten. Ich habe dann erstmal die Nachbarn innerlich so in den Arm genommen und habe das auch geklärt. Dass ich war natürlich erst ein bisschen aufgeregt darüber und war wütend, warum die mich ablehnen, obwohl die mich noch gar nicht kennen. Mhm. Habe das dann aber bemerkt durch das Signal, dass ich jetzt mich bedanken kann innerlich, dass die mir da was zeigen. Und dann habe ich alle von meiner Familie und alle Menschen, die mir das je gespiegelt haben, habe ich dann innerlich so zu mir hergeholt, mit denen das geklärt, bis ich gemerkt habe, es ist nichts mehr zwischen uns und es ist alles friedlich und frei fließend. Und dann war die Situation abgeschlossen. Und dann kam die Spiegelsituation. Und die Spiegelsituation, die passierte eben am 9. Mai durch den Spiegel-TV-Beitrag,
als das ist ja gut.
Von mir verlangt wurde, dass ich jemand anderen, den ich noch gar nicht kenne, nämlich den Volkslehrer, ablehnen soll. Mhm. Ja, und ich wusste überhaupt nichts über den. Und dann sagte der Spiegelreporter, ja, der gehört doch abgelehnt. Und was halte ich denn davon, dass der hier als Holocaust-Leugner rumläuft? Und ich habe von dem überhaupt nichts gewusst und keine Ahnung gehabt, wer es ist. Und dann lehne ich den ja nicht ab. Und habe eben nicht so reagiert, wie andere in meinem Leben mir das gespiegelt haben, dass ich von vornherein jemand ablehnen soll oder dass ich von vornherein abgelehnt werde. Und dann ging dieses Video von der Situation ja viral. Und dieses virale Video hat praktisch alles gespiegelt durch den Spiegel, weil ab dem Zeitpunkt haben sich alle immer gefreut, noch bevor ich gekommen bin. Ja, die haben mich dann unbedingt erwartet, dass ich auf die Demos komme und spreche. Und jeder hat sich schon gefreut, wenn ich gesagt habe, ja, ich komme jetzt dann. Dann waren alle in Aufruhr und haben sich total gefreut, dass jetzt Stefan kommt. Mhm. Und das hat alles verändert.
Und dadurch, dass du eine geburtliche Ablehnung erfahren hast, von der du erstmal jahrelang nichts wusstest, wahrscheinlich auch jahrzehntelang nichts wusstest, ist das auch sehr stark in dir, dass du keinen Menschen ablehnst, weil du weißt, was das bedeutet, wenn man Menschen ablehnt, was das bewirken kann, ne?
Ja, also ich versuche immer, alle anzunehmen. Mhm. Natürlich gibt es schon auch Grenzen, wenn jemand jetzt gewalttätig ist oder total aus irgendwie gefährlich wird halt für den Rest der Gruppe oder so, dann kann ich schon auch das beschützen und dann kann ich schon auch abgrenzend auftreten. Aber generell versuche ich erst einmal, alle mit dem Herz zu sehen. Das geht bei mir irgendwie automatisch. Das wurde wahrscheinlich da auch angelegt, aber durch diesen Urschmerz vielleicht, dass ich da halt eher erstmal mit dem Herzen hinschauen kann. Mhm. Und es dauert auch, man muss schon einiges machen, um sich mit mir zu verscherzen. Also ich kann immer alles Mögliche verstehen und suche immer erstmal bei mir das Problem. Also wenn ich einen Konflikt habe, suche ich erstmal bei mir
die Anteile.
Und es ist so weit gegangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe ja alles. Ja, weil das hat auch gewisse Spiegelfunktionen. Ich bin, habe dann später rausgefunden, ein Heyoka auch. Weiß nicht, ob du das weißt, was
das ist. Nee, das ist ein, kannst du gleich erklären.
Ja, und, ja, und die Heyokas haben einfach die Aufgabe, das ist so ähnlich wie der Narr, eben Spiegel vorzuhalten und eben auch Maske runterzureißen. Und ich habe das so ausgeprägt, dass Leute in meiner Umgebung manchmal einfach so mir ihr Problem vorwerfen. Mhm. Und das wusste ich aber nicht. Und dann haben die alle möglichen Leute mir alles immer vorgeworfen. Und ich habe schon gedacht, man, ich habe jeden Fettnapf mitgenommen, den man so bekommen kann. Und habe immer das auch bei mir gesucht. Und es, die Tendenz habe ich jetzt auch noch, alles bei mir zu suchen. Aber ich weiß jetzt mittlerweile um ein paar Hintergründe und kann das besser beobachten. Und dadurch, dass ich aber das beobachte und so, kann ich halt auch die Dinge, wenn sie denn mich betreffen, wovon ich immer erstmal ausgehe, kann ich die dann auch wieder lösen, weil das haben wir eben auch gelernt auf dem Weg. Und deswegen versuche ich einfach, da Vorbild auch zu sein, indem ich vorangehe und Dinge bei mir selber löse und die Menschen inspiriere, eben auch bei sich selber zu schauen. Und ja, wenn wir das alle schaffen, dann haben wir die Welt gerettet sozusagen.
Dann bist du quasi so ein, ich nenne diese Leute, die so sind wie du, ich nenne sie Spiegelträger. Also sie tragen einen Spiegel, sie sind für manche Menschen ein Spiegel, in dem sie sich selbst sehen. Und dann sehen die plötzlich ihre ganzen negativen Dinge, die sie nicht geklärt haben und die sie nicht klären können. Aber in dir erkennen die das und werfen dir das vor. Also du bist, der Spiegelträger ist immer die Projektionsfläche.
Genau.
Und er selber begreift sich irgendwo, oder sie selber begreifen sich irgendwann als Bereiniger, als Therapeuten, als Wegweiser oder als Lehrer. Da gibt es ja viele verschiedene Begriffe für. Siehst du das für dich auch so? Also ist das vielleicht der Grund, warum du das machst, was du machst, jetzt unbewusst oder auch bewusst?
Ja, also klar, ich, jetzt durch alles, der ganze Lebensweg macht eigentlich eine bestimmte Idee irgendwann mal, so geht es ja jedem Menschen. Und meine Ideen haben eben dazu geführt, dass ich eben diese innere Reinigung anstrebe auf verschiedene Arten. Und dadurch habe ich automatisch eben auch ein Stück weit diese Aufgabe, das dann wieder weiterzugeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich da auch bestimmte Gabe habe und deswegen habe ich mich dann auch bewusst entschieden, so ein Weg zu gehen und habe ja jetzt ja viele gute Lehrer gehabt und kann das Wissen von dort und das, was ich selber erarbeitet habe, auch gerne weitergeben. Und das mache ich eben in der Martyrdom Healing Ausbildung schon ganz lange und eben in den ganzen indianischen Sachen habe ich das weitergegeben. Und jetzt auch als Redner auf der Bühne war das auch von Vorteil, eben die Dinge alle schon mal irgendwo durchgekaut zu haben.
Mhm. Es gibt ja so Dinge, die kann man nicht erklären, die muss man erlebt haben. Also so, wenn ich jetzt auf meine Gewaltstraftäter-Therapeutenschiene gehe, gibt es bestimmte Dinge, die kann ich selber niemandem erklären. Ich kann immer nur sagen, du musst es erlebt haben, dann hast du es verstanden. Das Gleiche, glaube ich, trifft auf Sachen zu, die du auch machst. Also ich habe ein Video von dir gesehen, Mother Earth, wo du mit Trommeln was machst. Und wenn man das nur sieht, kann man gar nicht erfahren, was es bedeutet, mit 100 Leuten zu trommeln. Kannst du das kurz mal erklären, was der Sinn und Zweck von dieser, ich trommel jetzt mit 100 Leuten ist? Was geht da ab, innerlich bei den Leuten? Und was ist der Grund, warum du es machst?
Ja, also das, was du da gesehen hast, das war unser Peace Crowd Film. Mhm. Da habe ich eben die Idee gehabt, die Peace Crowd zu gründen und habe gesagt, ich möchte diese indianische Lebensweise mal aufzeigen. Und beim Indianischen ist es so, dass eben nicht die Sache am Geld scheitert, sondern es wird erstmal gemacht und man darauf vertraut, dass dann das, was gebraucht wird, wieder zurückkommt. Ja, also ein Heiler zum Beispiel, der würde nie sagen, gib mir erstmal deine Kassenkarte, sondern der hilft einfach und wartet dann ab, ob derjenige das wertschätzt. Ja, wenn er sehr gut war, dann wird die Wertschätzung da sein. Und es ist auch ein Vertrauen ins Leben an sich. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte eigentlich mit den Menschen zusammen den Herzschlag der Erde trommeln und für den Frieden trommeln. Und um das zu machen, schenke ich an 100 Leute einen Trommelbaukurs. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dann mit 120 Leuten an dem Termin Trommeln zu bauen, was also der größte Trommelbaukurs aller Zeiten ist wahrscheinlich. Und das war eine riesige logistische Herausforderung, aber hat super geklappt. Und wir haben praktisch dann 120 Peace Drums gehabt und die Leute haben die von mir geschenkt bekommen, dieses ganze Wochenende. Also nicht nur das Material, sondern auch die Übernachtung, das Essen und andere Seminarleiter waren auch da, die auch für Frieden Sachen machen und die haben dann alle zusammen praktisch ein tolles Wochenende für die Leute gezaubert und das hat einen riesigen Zusammenhalt gegeben und die Leute haben angefangen, sich mit dem Frieden zu beschäftigen bei sich und eben auch die Entscheidung, friedlich zu agieren, friedliche Dinge in die Welt zu setzen und das war so der Start des Ganzen. Das Trommeln hat für mich halt nochmal eine ganz besondere Kraft, ja, weil das macht eigentlich, dass alles zueinander harmonisch wird. Also wir haben so ein Nachtbewusstsein, ein Tagbewusstsein. Nachts ist eher so die Traumwelt, die da so kommt und eher so vielleicht intuitive, emotionale Sache. Und wenn du morgens aufstehst, dann bist du ganz genau eingenordet, hast deine Pläne und so. Und das sind so ein bisschen auch Trennungen von unserer Gesamtheit. Und wenn wir aber trommeln, kann das alles praktisch zueinander harmonisch werden. Und das kann man auch messen im Gehirn und optisch darstellen. Und das macht eigentlich, dass wir uns als Mensch als Ganzes begreifen und damit auch die Verbundenheit mit dem Leben an sich, mit Mutter Erde, Vater Himmel und ja, alle Wesenheiten, die so da sind. Und dann ist diese Trennung weg, die man sonst vielleicht so spürt. Und es ist viel mehr Liebe da, weil die automatisch dadurch eigentlich entsteht. Und dann kann man ganz anders friedlich reagieren und ganz andere Projekte ins Welt setzen.
Als ich das Video gesehen habe, habe ich gleich gedacht, das müsstest du in Grundschulen machen. Also du müsstest eigentlich Werkunterricht machen, also Werkunterricht gleichzeitig mit Musikunterricht, müsste man verbinden. Und du müsstest das eigentlich, voller Aufträge sein, um das in die Grundschulen zu machen. In die weiterführenden Schulen weiß ich nicht, ob die das Werkzeug dann für was anderes nutzen. Aber in der Grundschule, glaube ich, würde das richtig gut ankommen bei den Grundschülern. Hast du darüber schon mal nachgedacht, sowas zu machen, deine Projekte als Sozialtraining in den Schulen anzubieten?
Ja, also ich habe das auch teilweise gemacht. Also ich habe sowohl mit Schülern, also Kindergärten, Schulen und auch Sonderpädagogik, also auch so behinderte Menschen, habe ich alles schon gemacht. Und ja, es ist schon immer interessant gewesen, aber der Auftrag, den ich so bekommen habe, so von den Spirits, war eben, ich soll Erwachsenenbildung machen. Also das mit die Menschen, mit denen ich arbeiten soll, das sollen Leute sein, die selber sich schon vollständig erfassen können. Das war so der Hauptauftrag, den ich gespürt habe. Und das ist, glaube ich, auch meine Stärke da drin. Also, dass ich denen das vermittle. Und das sind ja dann oft auch Eltern, Betreuer von Kindergartengruppen, Lehrer und so weiter, die dann da kommen. Also so potenziert sich das Ganze.
Also Multiplikatoren im Grunde genommen. Ne?
Genau.
Also je älter man wird, desto mehr ist man ja ein Multiplikator. Man hat nicht nur Kinder, Enkelkinder oder hat einen bestimmten Posten, dann ist man dabei. Und darauf setzt du dann eher. Ne? Ja. Also intuitiv setzt du darauf mehr.
Genau. Also ich habe es jetzt halt auch gemerkt, um nochmal da zurückzukommen, den Auftrag, den ich da bekommen habe am 9. Mai, der mir so von The Spirit, sage ich immer, da gegeben wurde, war eben, dass ich die Menschen ins Bewusstsein führe. Deswegen haben die mich dann als Redner losgeschickt und mir eine gewisse Berühmtheit sozusagen gegeben, damit ich die Menschen erinnern kann, dass die sich in diese Richtung entwickeln können und dass die übers Leben an sich nachdenken. Und das hat eben dann auch gemacht, dass die ganzen Bioladerleute, die sich mit Bewusstsein, die Heilpraktiker, Therapeuten, Klangarbeiter und so, die sind dann alle auf die Demos gekommen. Und das hat eben die ganze Bewegung dann schon auch inspiriert eben in diese Richtung. Und das spiegelt sich auch heute noch immer noch so wieder. Ja, man sieht auch den Altersschnitt so von den Leuten, ne, der ist eher so ab 35, 40 aufwärts. Und das sind halt die Leute, die sich schon angefangen haben, mit Bewusstsein zu beschäftigen, die so die Sturm- und Drangphase überstanden haben und die dann jetzt selber unterwegs sind, vielleicht selber Kinder haben, für die Kinder sorgen müssen, schon den Ernst des Lebens kennengelernt haben. Und die verstehen das, ja, warum ich das mache. Ja, und das ist so bisher die Zielgruppe gewesen, die ich inspirieren sollte.
Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass in der, jetzt pauschal betrachtet, in der sogenannten Querdenken-Demo oder Querdenken-Bewegung gar nicht so viele junge Leute drin sind. Also so 15-Jährige sind zwar auch alle, sind auch alle vertreten, aber sie sind dort minimal. Hauptsächlich findet man dort eine Gruppe von 40 aufwärts, oder was würdest du sagen?
Ja, also es ist so, es sind zwar viele Kinder da, Aber sobald die, sagen wir mal, in die weiterführende Schule gehen oder so und so selbstständig ein bisschen werdet, da fehlen schon, also da ist der Anteil gering. Ich sehe das auch an den YouTube-Kanälen, da gibt es ja Auswertungen dazu, dass bestimmte Zielgruppe, so sagen wir mal zwischen 15 und 30, die fehlt ziemlich stark. Also da merkt man, das ist ein Defizit, teilweise unter 25 auf YouTube-Kanäle 0%. Ja, also das ist dann schon heftig, dass die sich dafür nicht interessieren. Und das hat schon eben die Gründe, dass die eben noch nicht für sich selber sorgen mussten. Die sind eigentlich alle in absoluter Wohlstand aufgewachsen, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, und haben ein sehr, sehr gutes Leben. Ja, das haben unsere Eltern und Großeltern vorbereitet und sind hauptsächlich medial unterwegs, und die müssen sich dann nicht drum kümmern. Wenn die aber dann mal anfangen, dass sie Familie haben und Kinder haben, dann merken sie, dass sie was machen müssen, um da, für die Familie sorgen zu können. Und dann kommt auch die Angst zum Beispiel vor einer Impfung, weil man möchte nicht, dass sein Kind geimpft wird. Aber deine Kinder ist meistens noch egal, oder deine Jugendliche. Und die findet sich dann halt in witziger Weise bei der Antifa wieder, die früher mal gegen den Staat war und heute eigentlich Erfüllungsgehilfe vom Staat ist. Und ich glaube, das wird einfach ganz oft nicht verstanden von der Jugendliche, wo sie sich eigentlich da drin bewegt, was sie eigentlich machen. Ich glaube, die haben es noch nicht erfasst, während die die Verantwortung übernehmen mussten und vielleicht auch schon viele solche Friedensbewegungen und 11. September und was es alles gab und die Wende und so, die, wo das mitbekommen haben, die kennen diese ganzen Mechanismen. Die wissen schon, die haben alle das schon mal erlebt. Hm. Aber die Junge haben es noch nicht erlebt. Für die war alles okay immer.
Ja, es wiederholt sich immer wieder. Alle 10, 15 Jahre wiederholen sich bestimmte Prozesse. Also ich selber bin aufgewacht durch den Kennedy-Mord. Ja, das fand ich ziemlich komisch mit der magischen Kugel und so. Da war ich sehr jung, da war ich 18, 17, ich weiß es gar nicht. So, fangen wir mal an mit dem Kapitel Zukunftsdebatte. Wie würdest du dir, oder wie siehst du die Zukunft? Was glaubst du, was müssten wir als Gesellschaft tun, um von diesen ganzen Prozessen wegzukommen? 9-11, Kennedy-Mord, Covid-19 und all diese komischen Dinge, die ständig passieren, weil irgendwelche großen Kapitalgeber oder wie auch immer sich irgendwas ausdenken, und dann merken die nach 15 Jahren, es läuft doch nicht so, wie wir dachten, jetzt haben wir wieder einen Crash, jetzt müssen wir wieder die Bevölkerung mit irgendetwas inszenieren, damit das und das wieder funktioniert. Dass wir von diesem Kreislauf wegkommen und endlich in die Menschlichkeit kommen. Dass wir Mensch werden, dass wir das sind, dass wir das werden dürfen, was wir wirklich sind.
Ja, also ich kenne ja, ich habe ein gutes Spiegel bekommen eben von den Naturvölkern, wo ich ja viel war, hauptsächlich bei den nordamerikanischen Indianern.
Warst du dort selber, also persönlich so?
Genau, also ich bin Sonnentänzer und bin da adoptiert von meinem Großvater, der ist leider verstorben jetzt schon, aber bin da Teil der Familie und habe eben achtmal den Sonnentanz mitgetanzt und war dementsprechend auch oft eben dort und habe da mitgelebt auch. Und das, was ich da erlebt habe, ja, klar, die sind schon auch Amerikaner und sind eben fahren auch Autos und haben viel zu große Fernseher, der viel zu lange läuft und so. Mhm. Aber die haben auch noch das andere, und dort kommen alle Menschen zusammen. Die ganze Familie kommt zusammen. Das kann man sich ja kaum vorstellen, dass die ganze Familie zusammenkommt und ein heiliges Ritual feiert, wo 4 Tage gefastet wird, wo man sich verbindet mit der Erde, mit dem Himmel, mit den Spirits, wo man zusammen Gebete spricht, füreinander betet. Also das habe ich hier nicht vorgefunden.
Kannst du das so ein bisschen genauer mal erklären, was da abläuft? Also es wird gefastet, es wird gebetet. Wie beten die? Was machen die? Beten ja nicht so wie wir. Was machen die? Wen beten die an? Oder um was geht es dort?
Im Prinzip ist das das Gleiche. Die sagen halt dann nicht Gott oder so, sondern für die ist es halt der Schöpfer allen Lebens, ja, the Creator auf Englisch. Und dann gibt es in den verschiedenen Indianersprachen gibt es dann auch unterschiedliche Namen. Also es gibt zum Beispiel in Crow heißt Akbadadea, ja, das ist im Prinzip auch der Schöpfer. Und bei den Lakota, da ist es dann der Wakantanka. Und dann gibt es auch Tunkashila, das sind dann praktisch auch wie bei uns selber verschiedene Erscheinungsformen von der Göttlichkeit. Und was auch noch ein Unterschied ist, bisschen, also dort ist einfach alles als lebendig betrachtet. Also ich sehe das auch so. Also ist halt
der Wind, ne, ist lebendig. Also weil du gerade sagst, die Zuhörer, ich will, dass die Zuhörer verstehen, ja, worüber du wirklich redest. Ja. Also der Wind, der Himmel, alles ist lebendig, ne?
Ja, oder? Es ist alles beseelt und alles lebendig. Also am meisten erstaunt die Menschen, wenn ich von Steinwesen spreche zum Beispiel. Aber ich habe schon tausende Leute das gezeigt, was für eine Präsenz Steine haben. Ja, also ich lege die ja im Medizinrad. Und man muss die Steine weder berühren und auch nicht in unmittelbarer Nähe sein und kann trotzdem ganz klar wahrnehmen, dass da eine Wesenheit jetzt gerade in den Raum kommt. Ja, und dann sagen manche wieder, ja, der betet irgendwelche Steine an, ist Quatsch. Es sind einfach alles beseelte Wesen und wir dürfen die wahrnehmen und wir dürfen erkennen, was alles zum Leben dazugehört. Also bei Pflanzen ist es dann schon wieder einfacher. Die sieht man wachsen und wie sie sich verändern und wie sie sich bewegen. Steine wachsen auch, ja, aber man sieht es halt nicht so schnell. Man lebt zu kurz, um das wahrzunehmen in den meisten Fällen. Und ja, bei den Pflanzen kann man sich aber schon besser denken, dass das Wesen sind. Und dann bei Tieren sieht man ganz klar, dass es Wesen sind, die laufen vorbei, die haben Freude, die haben Emotionen, die sind unsere eigene Verhaltensweise ganz ähnlich. Und auch die Menschen aller Farben und aller Richtungen, die sind natürlich auch beseelt und sind natürlich auch Teile dieser großen Menschheitsfamilie. Und deswegen ist es auch so witzig im Prinzip, dass man mich als Nazi oder so bezeichnet hat, schon ohne irgendeinen Beleg dafür zu haben. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, dass gerade mir dieser Vorwurf gemacht wird, wo ich die ganze Zeit eben darüber spreche, dass alles beseelt ist und alle dazugehören. Und wenn ich meine täglichen Gebete spreche, dann spreche ich immer zu den Menschen aller Farben, aller Richtungen. Ja, das ist immer mein Gebet mit dabei. Und wenn man jetzt das mal in diese Welt so eintaucht und das so fühlt und wahrnimmt und erkennt, und auch sieht, was alles miteinander verwebt ist und verbunden ist, dann hat man einfach ein ganz anderes Bild. Also ich kann nur lachen über eine Impfung zum Beispiel. Das ist was, wo ein ziemlich aberwitziges Modell ist und eben ein sehr einschränkendes materielles Weltbild. Und ja, die Welt, wie ich sie betrachte, da ist alles lebendig und alles spricht. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeine Situation erlebe gerade, wo ich merke, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen oder so, dann kann es sein, plötzlich fliegt ein bestimmter Vogel gegen die Scheibe, sodass ich es mitkriege. Ja, und der hat dann, wenn ich dann in ein Krafttierbuch reinschaue, dann hat er exakt die Botschaft, die ich gerade gebraucht habe. Und das geht so weit, dass manchmal jede Minute etwas passiert, wo ganz klar mit mir spricht. Und wo ich merke, alles ist verbunden und alles ist mir wohlwollend eigentlich zugewandt und gibt mir die ganze Zeit eigentlich eine Botschaft, in welche Richtung ich gehen soll. Also ich fühle mich total geführt und inspiriert und auch behütet und beschützt hier auf der Welt. Deswegen sage ich ja auch, die Spirits haben mich dahingestellt, dass ich jetzt in dieser Freiheitsbewegung und Friedensbewegung eine bestimmte Rolle einnehmen soll, die gebraucht wird. Und ich habe ein paar wirklich inspirierende Sachen machen dürfen. Das andere war ja hier in Berlin, als ich dem Herrn Malitz oder Herrn Malitzki gesagt habe, er soll doch bitte das Richtige tun und in sein Herz gehen. Und das hat ganz viele Menschen inspiriert.
Du meinst den Polizisten jetzt, den Polizist, ne? Der gesagt hat, es ist jetzt hier vorbei.
Genau.
Und er war ziemlich gerührt.
Ja, und diese Szene, ich habe jetzt mit ihm danach nie wieder gesprochen oder so, aber würde ich gerne mal. Aber das hat so viele Menschen berührt. Und das war halt die Aufgabe, dass das wird mit mir immer verknüpft, dass die Leute sagen, Stefan, jetzt komm, jetzt geh doch du auch mal in dein Herz, da wollen die mich dann immer da dran packen, dass ich das mal gesagt habe und zu unmöglichste Situationen. Aber daran merke ich einfach, die haben sich das alle total gemerkt, dass man innehalten soll und sich mal prüfen soll und das mit dem Herzen betrachten soll. Und das ist, finde ich, also bin ich stolz drauf, dass ich das sagen durfte da in dem Moment und dass diese Botschaft dann so weit in die Bevölkerung gegangen ist. Weil wenn ich jetzt zurückblicke, dann kann ich sagen, ey, ich habe die Menschen erinnert, dass sie mit ihrem Herzen hinschauen sollen. Und dann fühlt sich mein Dasein auch wieder sinnvoll an. Und dann weiß ich, ja, warum mich die Spirits dorthin geschickt haben.
Ja, ich denke mal, du solltest in Erscheinung treten, weil jetzt ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um dich zu erfassen für viele Menschen. Also das, wie du sagst, ist alles miteinander vernetzt, aber in gewissen Schwingungen brauchen die Menschen bestimmte Leute mit anderen Schwingungen, um in diese Schwingung zu kommen, weil es Heilung bedeutet für diese Menschen. Das heißt, du bist eigentlich auch ein Heiler, ne? Also jetzt möchte ich das Wort nicht irgendwie abfällig sagen oder abfällig meinen. Das meine ich jetzt nicht so, ja, wie viele sagen, ja, Heiler, ach, du bist ja ein Spinner oder so, ne? Ist man gleich in der esoterischen Ecke. Nein, nein, aber das heilt. Du sagtest etwas von Steinwesen. Es gibt Dinge, das ist leider die Tragik in der Spiritualität. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären auf die altbewährte Weise, wie es die Materialisten gerne wollen. Also sie wollen Fakten haben, da ist die Struktur, zeigt mir das Wesen. Nein, das kann man nicht zeigen. Das kommt erst in Erscheinung, wenn du fühlst. Und wenn du bereit bist zu fühlen, tritt es ein. Und diese Dinge gibt es, ne? Also es gibt auch für dich Dinge, die kannst du nicht erklären. Die können nur erklärt werden, wenn man dabei ist und sie mitfühlt. Das bedeutet, vielleicht denkst du da anders oder vielleicht denkst du gleich, wir können über dieses Thema reden, weil das auch entscheidend ist für mich, für die Zukunftsdebatte. Das Fühlen ist in meinen Augen wichtiger als das Verstehen. Also das empirische Verstehen, das Beweisvolle oder so, ne? Weil wir sind ja auch Menschen mit einem Herzen. Und dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Herzverstand ist für mich viel größer als der Kantsche Verstand, als die reine Vernunft. Als die Vernunft, die er so gesagt hat. Und diese Vernunftgründe sind in unsere Welt so stark eingetreten, dass sie unsere Sinne derart erfasst haben, dass wir eine Illusion aufgebaut haben, die wir Zivilisation nennen, die wir Gesellschaft nennen. Aber in dieser Gesellschaft herrscht eigentlich heute die Technokratie und wir glauben, das ist auch materiell, und wir glauben, mit dieser Technokratie können wir alle Krankheiten und unser ganzes Menschsein heilen, wie auch in eine ganz wunderbare Sphäre rücken. Und das genaue Gegenteil ist doch der Fall. Siehst du das anders, oder?
Nee, also ich habe da auch viel drüber gesagt schon. Ich habe mal gesagt, das materielle Weltbild ist nur eine temporäre Erscheinung. Mhm. Und nur mit dem Herzen sieht man richtig. Und das Ganze ist aber halt eine Erfahrung auch. Also das sind eben, wie du sagst, nicht immer beweisbare Sachen im Sinne von, ich kann jetzt da eindeutig ein Foto davon machen oder einen Versuch aufbauen, der das in Anführungszeichen wissenschaftlich belegt. Aber die Wissenschaft arbeitet eigentlich beim genauen Hinschauen auch so. Wenn man nämlich schaut, wie werden eigentlich Virendiskussionen geführt, genau, und so, das ist eigentlich auch nur eine Glaubenssache. Ja, also da sind wir weit entfernt von einer echten Wissenschaft. Und die erklären sich mit wissenschaftlichem Konsens. Also wissenschaftlicher Konsens ist definitiv keine Wissenschaft, sondern es ist der Glaube von verschiedenen Wissenschaftlern, in die eine Richtung zu gehen, wäre richtig. Sonst nichts. Ja. Mhm. Und von daher ist man sich eigentlich da schon wieder ziemlich ähnlich. Für mich sind es Erfahrungswerte. Also mir braucht man nichts erklären darüber, ob jetzt da eine geistige Welt ist, die da mich führt. Das weiß ich hundertprozentig. Also das braucht mir keiner erklären. Nur ich kann es nicht jedem erklären, der es mit diesem, sage ich mal, Halbweltbild, wo nur das Wissenschaftliche zählt, betrachten will, der wird es nie finden. Da schützt sich das auch ein bisschen selber. Also wenn man alles auseinanderschneiden will, zum Beispiel wenn ich eine Blume habe und jetzt will ich das Wesen der Blume ergründen und jetzt schneide ich die Blume klein und lege sie unter ein Mikroskop runter, werde ich das Wesen der Blume nicht finden. Dann finde ich vielleicht Zellstrukturen, aber ich sage dann immer ganz gerne, wenn man sich verliebt, in was verliebt man sich denn? Verliebt man sich jetzt in den Zellhaufen, der Zellberg, der vor einem sitzt, oder tut man sich in das Leuchten in die Augen verlieben oder in das Gefühl, das man im Herzen hat, wenn man jemanden trifft oder so. Und die Erfahrung haben schon mehr Leute gemacht und können sich schon eher vorstellen, da gibt es doch irgendwas, ja, was man nicht ganz genau sezieren kann und erklären kann. Und für mich ist das alles keine Frage. Und ich kann das auch viele Menschen zugänglich machen. Wenn die nur ein bisschen offen sind, dann kriegen die eigentlich immer selber eine Erfahrung, wo sie sagen, da, jo, stimmt ja. Und es geht gerade bei Steinen sehr gut, weil diese Ebene zu finden, finde ich am eindrücklichsten entweder über Düfte oder über Steinerfahrungen. Und beides habe ich in meiner Mother Drum-Ausbildung da drin und in dem Mother Drum Healing. Und die Leute, die kommen oft, haben noch nie eine Erfahrung gemacht mit Steinen. Und dann sind die einen Tag bei mir oder ein paar Stunden schon, reichen da aus, und dann sagen die, boah, ich hätte nie gedacht, dass man Steine so spüren kann, so wahrnehmen kann und dass das so erhebend ist und sich so gut anfühlen kann. Mhm. Und das kann sich aber auch, das kann auch antriggern. Also ich kann auch Steinkreise legen, wo dann Leute sich total angetriggert fühlen und eben ihren Schmerz oder ihre Blockade fühlen. Ja, das ist dann auch gut. Meistens geht es da dann lang, ja, um etwas zu lösen. Und ja, das ist wie so eine Art Röntgengerät manchmal. Also wenn ich wissen will, wie jemand so drauf ist und was er für Probleme hat, dann muss ich ein paar Steinkreise legen und dann weiß ich, wo es lang geht.
Das ist gut erklärt, also die Seele zu röntgen. Also dass man quasi so wie so ein Röntgen-Teleskop oder Mikroskop dann die Seele herausfindet von dem Menschen selber und dass dann Heilkräfte mobilisiert werden. Es gibt ja die, durch die Corona-Krise gibt es ja den Begriff der alten Normalität, die nie wieder in Erscheinung treten soll. Und dann soll es irgendwo eine neue Normalität geben, die nach Covid oder wie auch immer ist ja. Was, also ich denke mal, die alte Normalität war auch nicht in Ordnung. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Die neue Normalität, von der die Politiker heute sprechen, die wollen wir auf gar keinen Fall. Was wäre für dich etwas, wonach wir streben sollten? Oder was für dich vielleicht eine neue Normalität wäre? Also diese Krise hat ja auch die Möglichkeit, dass wir jetzt alles bereinigen oder vieles bereinigen. Was wäre das für dich?
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass wir uns damit beschäftigen sollen, was wohlwollend ist, was liebevoll ist und wo es für jeden auch wohlwollend und positiv ist. Ja, wir haben jetzt oft Dinge gehabt, die für manche toll waren, aber für einen Großteil eben schlecht. Zum Beispiel das Geldsystem dient eigentlich denen, die Geld haben und ist eigentlich ein Problem für die, die keins haben. Ja, und es müsste aber da zum Beispiel einen Reset geben, das ist ja auch geplant, aber wir dürfen natürlich nicht den Reset nehmen, den sie uns anbietet, weil die machen dann dasselbe, was wir jetzt haben, nur noch schlimmer. Wir müssen etwas machen, was wirklich allen Menschen gleichermaßen dient. Ja, und das wird nicht das sein, was von Regierungen und Zentralbanken kommt. Also da sehe ich einen ganz, ganz großen Schlüssel drin. Ja, das Geldsystem muss eine Gemeinwohlwährung werden. Ich bin da sehr interessiert am Credito. Das ist ein Konzept, das es da gibt. Und,
kannst du das vielleicht erklären, so ein bisschen?
Ja, also der Credito hat eine gute Idee. Das ist ein bisschen komplexer auch, wie man eben von dem alten System in das neue sanft drüber kommen kann. Und da ist ein Teil davon, dass jeder automatisch ein Grundeinkommen hat. Und dieses Grundeinkommen ist einfach auf jeden einzelnen Mensch bezogen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau hast und zwei Kinder, dann hat eine Familie viermal dieses Grundeinkommen. Jemand, der Single ist, der hat es halt nur einmal. Und dann geht es automatisch der ganzen Familie natürlich gut. Ja, das ist mal die eine Idee dahinter. Und das andere ist, dass es ein Umwelt- und Ausgleichsfonds gibt, wo praktisch immer wieder positive Projekte und für die Umwelt gemacht werden. Und ja, ein Aspekt des Ganzen ist, dass das an der Natur angelehnt ist, wo die, also bei der Natur, da ist so, dass eben zum Beispiel ein Apfel entsteht am Baum. Und dann kannst du jetzt an den Baum gehen, kannst die Äpfel runternehmen und dann kannst du sagen, okay, ich möchte den jetzt für die schlechte Zeit aufheben und wenn du nach 3 Jahren kommst, dann ist der Apfel weg. Ja, der schon nach 2 Jahren ist er weg und nach 1 Jahr ist er auch schon immer so toll. Mhm. Und du kannst den praktisch nicht erhalten. Ja, du musst dir dann irgendwas, eine Ausgleichshandlung überlegen, zum Beispiel mit einem Einmachglas könntest du das etwas hinauszögern oder du könntest den an jemanden geben, der dir dafür Geld gibt. Das Geld kannst du dann später wieder verwenden, um einen neuen Apfel zu kaufen. Ja, so ist es heute. Aber unser Geldsystem ist praktisch so aufgebaut, dass es immer alles haltbar macht und sogar Zins abwirft. Aber bei einer Gemeinwohlwährung und jetzt bei dem Credito zum Beispiel ist es so, dass da ein Verfallsprozess im Geld drin ist. Mhm. Aber in der Natur gibt es auch immer alles wieder neu. Das heißt, wenn du dein Geld auf die Seite legst und lässt es ein Jahr liegen, dann ist es nur noch die Hälfte wert. Ja, aber jeder kriegt gleichzeitig immer wieder ja sein Grundsalär dazu und dann hat man praktisch nicht mehr das Problem, wo kriege ich Geld her, sondern du hast das Problem, wie konserviere ich mein Geld. Und dann ändert sich das ganze Spiel von der Bank, die jetzt da sitzt und einen Sklavenvertrag mit dir macht, wenn du Geld möchtest. Die sind jetzt da und überlegen sich ja, wie können wir das verwalten, dass das Geld bei den Leuten erhalten bleibt. Und wenn du jetzt sagst, ja Mensch, ich möchte ein geiles Fernsehstudio aufmachen mit tolle Kameras und mit ein paar Mitarbeitern, ein tolles Gebäude irgendwo an einem Fluss oder so, wenn du sowas aufbauen möchtest, dann werden die Leute sagen, Mensch, der hat es doch drauf, ich habe schon gesehen, dass der alles Mögliche gut kann und dem gebe ich gern mein Geld. Und dann sagen die, ja, hier, ich gebe dir 100.000 zum Beispiel von der Währung, die hieß früher mal Dank, jetzt heißt sie Kredito, ich gebe dir 100.000 Kredito und dann kannst du das alles aufbauen und du gibst mir in 10 Jahren 70.000 zurück. Und dann sagst du, okay, mache ich das und dann kannst du im Laufe der Zeit locker dein Geschäft aufbauen und gibst dem 70.000 zurück. Die 30.000 ist praktisch ein geringerer Verfall, als er gehabt hätte, hätte er es einfach so hingelegt, dann wäre nämlich nach 10 Jahren gar nichts mehr da. Mhm. Ja, und du kannst dann ganz locker was aufbauen und dann entspannt man sich sofort. Erstens mal, jeder hat immer was, ja, jeder kann für sich sorgen und muss nicht unbedingt irgendeinen Sklavenjob annehmen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass trotzdem ein Mehrwert erschaffen werden kann, wenn man sagt, Mensch, ich mache so gern tolle Filmprojekte, ich brauche aber ein paar Sachen dazu und dann kannst du dich dafür verwirklichen. Und es gibt immer Leute, die, wenn du sagst, mit deiner Vita jetzt und mit deiner Erfahrung, wenn du sagst, ich möchte was machen, dann hast du da draußen 100 Leute, die sagen, bitte nimm mein Geld, ich weiß, dass ich es von dir wieder zurückkriege.
Also Geld wirklich nur als Mittel zum Zweck und nicht als Mittel zum Wachstum, Wachstum, Wachstum und Zerstören und so weiter. Das hört sich ähnlich an wie Andreas Popps Plan B. Wenn du den,
die haben gewisse Ähnlichkeiten.
Die haben gewisse Ähnlichkeiten, ne? Also ein bisschen ähnlich so. Ne?
Sowas in die Richtung bräuchte man halt. Also das wäre ein ganz wichtiger Schlüssel. Mhm. Und dann ändert sich auch das andere, was wir im Moment haben, ist eine Konkurrenzsituation in diesem Wachstumsprozess, dass jeder ganz schnell irgendwas erreichen muss, damit er irgendwie überleben kann. Und da sind wir viel zu sehr in Konkurrenz. Aber wir müssen so zusammenkommen, dass wir wirklich zusammenarbeiten und dass wir wirklich auch gerne die Menschen um uns herum haben.
Ja, also ein kooperatives Modell von Finanzwirtschaft bauen.
Ja, also auch im Prinzip letztendlich ist das was, wo wir uns auch entscheiden können. Wir können uns jetzt auch dafür entscheiden, nur ist die Bedingung des Geldsystems gerade eher ungünstig. Mhm. Wenn die aber positiv wäre, würde das andere automatisch sich gut entwickeln. Und mein Ziel ist es eigentlich, ich habe ganz tolle Sachen bei Querdenker erlebt. Also vielleicht auch durch mich inspiriert teilweise, aber auch durch viele andere. Da sind die Menschen zusammengekommen, haben ohne, dass sie Geld wollten, sich total intensiv engagiert für eine Welt, vielleicht auch zum Abwenden von einer Bedrohung, aber auch um eine positive Welt zu erschaffen. Und das möchte ich gerne fortführen, dass wir so zusammenkommen als Kreis von Menschen, die sich einfach für was engagieren, für eine positive Richtung, die wir eine liebevolle Welt, die wir gemeinsam uns vorstellen können, und dass wir zusammenhelfen und die einfach erschaffen, egal ob man jetzt Geld hat oder nicht. Und diese Richtung, die funktioniert eben bei den ganzen Urvölkern noch. Da hält einfach die Familie komplett zusammen und die erschaffen zusammen was. Und da geht es der Gesamtheit immer so gut, wie es dem Schwächsten eigentlich geht. Also die teilen alles untereinander. Und wenn es jemand ganz schlecht geht, dann wird ihm geholfen. Aber es gibt keinen, der übermächtig gegenüber dem anderen ist. Und das ist was, wo ich schon durchaus jetzt bei Querdenken vorgefunden habe. Und wo ich halt sehe, da die Richtung müssen wir weitergehen, dass wir uns als großen Kreis verstehen, dass wir in Kreisen denken. Na, ich habe auch gesagt, weniger in Pyramide denken, mehr in Kreisen, uns als große Gemeinschaft sehen und auch so handeln, ja, alle mit reinnehmen und auch alle mal zu Wort kommen lassen. Ja, ich arbeite immer mit der Intelligenz des Kreises auch. Und da ist es so, da gibt es ein Ritual, den Redestab. Wenn der im Kreis geht, dann hat immer derjenige das Rederecht, der den Stab hat. Und der soll von Herzen sprechen, während die anderen mit dem Herzen hinhören sollen. Und dann gleicht sich das aus. Die sonst viel geredet haben, also ich bin auch so einer, der keine Schwierigkeiten hat, viel zu reden, aber manche haben Schwierigkeiten, die haben aber trotzdem was zu sagen. Und die sind dann vielleicht ein bisschen scheu oder so, aber die sagen dann irgendeinen scheuen Satz und der ist total die Bombe, der das Ganze inspirieren kann. Und wo die ganze Zeit redet, die sind dann auch mal stiller, weil die haben einfach den Stab gerade nicht. Und wenn so ein Stab dann eine Runde durch so eine Gruppe durchgeht, dann hat man den ganzen Rundumblick. Und das spielt auch eine Rolle, wer wo sitzt. Also von jeder Himmelsrichtung aus fühlt sich eine Situation anders an. Das kann ich gerne mal ausprobieren.
Hast du im Video auch gesagt. Hast du gesagt, spürt ihr, was hinter mir ist? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ja.
So, da hast du, glaube ich, gesagt Osten und dann war es irgendwie Westen oder so, irgendwas.
Genau,
das. Ach, ihr seid ja nicht alle hinter mir, hast du dann auch gesagt.
Genau, weil sie saßen alle im Kreis um mich rum und dann war es hinter mir, aber das war nur mein Blickwinkel. Und dann fiel mir in dieser Rede gerade auf, ja, dass ja das für jeden in dem Kreis anders ist. Ja, ja. Und das ist wichtig, weil oftmals sieht man die Dinge eben nur aus einem bestimmten Blickwinkel mit einer bestimmten Energie, die auch von da kommt. Also zum Beispiel der neue Tag kommt aus dem Osten und der Tag verabschiedet sich im Westen. Und bei den Indianern ist zum Beispiel so, im Westen sind die Ahnen. Dorthin gehen die Ältesten und die Kinder, die kommen aus dem Osten, das Neue. Und so inspiriert sich das halt aus diesem Blickwinkel, wo wir jetzt hier eben auf der Erde gerade sind, ist das praktisch der Lauf der Dinge. Ja, so fühlt sich das an. Und wenn man jetzt im Osten sitzt, ist dementsprechend auch alles ein ganz anderes Gefühl, wie wenn man im Westen sitzt. Und je nachdem, wo man hinschaut. Und das alles hat mit unserer Wirklichkeit zu tun. Und Wirklichkeit meine ich eben, wo die Dinge wirken. Alles, was wirkt. Die Wirklichkeit. Und wir können ganz anders einwirken, wenn wir unsere Macht mal annehmen. Und da sind wir wieder bei der Widerstandsbewegung. Die Macht zu schöpfen und die Dinge in die Wirklichkeit zu rufen, das ist von denen nicht gern gesehen, die das selber nach ihrem Bild alles beeinflussen wollen. Und jetzt haben die Menschen sich eben auf den Weg gemacht, unter anderem durch Querdenken, und haben gesagt, wir wollen eine Welt so und so schöpfen, und die werden jetzt bekämpft auf völlig übertriebene Art und Weise mit unglaublichen Lügen. Und daran sieht man, dass genau der Weg eigentlich ein richtiger ist. Wir müssen unsere Schöpferkraft annehmen und wir müssen die Freiheit und die Liebe und das Herz, das wir alles in uns tragen, das müssen wir wirken lassen und in die Wirklichkeit bringen, damit es wirksam wird. Und dann wird das andere verschwinden. Ja, das verhungert dann. Und das spüren die auch. Die sehen ihre Fälle davon schwimmen und deswegen müssen wir einfach weitermachen.
Also du inspirierst mich gerade zu denken, dass das, was wir Mitgefühl oder Empathie mit der Gruppe nennen, dass wir das, also dass wir unser Herz, Herzverstand oder Herzgefühl ganzheitlich nach uns ausrichten müssen. Also es gibt, weißt du, es gibt ja immer diese Gespräche von, ich weiß mehr als du, jetzt halt mal still, ich rede jetzt und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist doch alles Sehens perspektivisches Sehen. Fühlen ist auch perspektivisches Fühlen. Aber wenn die ganze Gruppe fühlt, sehe ich das Ganze. Und je größer die Gruppe ist, desto ganzer ist das Ganze. Desto mehr kann ich reinbringen. Und das Prinzip, was du gerade erklärst, bedeutet ja im Grunde genommen, dass wir nicht nur ganzheitlich denken sollen, weil das ist ja das Einzige, worüber wir nachdenken, sondern dass wir auch ganzheitlich fühlen sollen.
Ja.
Und dieses ganzheitliche Fühlen bedeutet nicht nur Empathie jetzt mit dir und du mit mir, sondern es ist die ganze Gruppe damit gemeint. Alle sind damit gemeint. Das ist ein lebenslanges Fühlen und ein lebenslanges Denken. Und letztlich ist alle Wahrheit ist perspektivisch. Das hat Nietzsche mal gesagt. Das wird sehr häufig heutzutage auch so in Alternativsehen gesagt. Und das stimmt halt. Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur perspektivisches Sehen und vielleicht gibt es auch nur perspektivisches Fühlen. Und wenn wir das Ganze betrachten, alle Menschen drumherum betrachten, sehen wir erst das Ganze. Und für dieses Ganze zu sein, ist das die Richtung?
Ja, also ich sehe das von dem Blickwinkel ganz oft. Jeder Mensch hat so seinen Schmerz. Ja, jeder hat seine Gaben und so, aber jeder hat seinen Schmerz. Und was wir immer automatisch, glaube ich, machen, ist, wir versuchen zu vermeiden, dass der Schmerz wieder aktiviert wird. Und wir versuchen auch zu vermeiden, dass der andere merkt, dass ich diesen Schmerz habe. Was aber eigentlich jeder immer merkt, nur man selber merkt es immer als Letztes, dass die anderen das merken. Und da müssen wir eigentlich eine Offenheit leben, dass wir sagen, okay, ich habe diesen Schmerz. Ja, ich gebe meinen Schmerz zum Beispiel offen zu. Ja, dieses Abgelehntsein habe ich schon sehr oft in der Öffentlichkeit auch gesagt, dass mich das geschmerzt hat. Und da kommt immer mal wieder eine Phase rüber und ich werde immer wieder getestet. Zum Beispiel von den Massenmedien, die mich dann ablehnen, obwohl sie mich nie befragen oder so. Da sehe ich dann, das ist eine Stufe höher gewandert als das Ganze. Aber jeder Mensch hat seinen Schmerz und jeder versucht es zu verhindern, dass der aktiviert wird. Und wenn wir da offen miteinander umgehen und da mit dem Herz hinschauen und sagen, mein Gegenüber hat diesen Schmerz, der hat Angst um seine Existenz oder der hat Angst, nicht geliebt zu werden, der hat Angst, nicht dem Ideal zu entsprechen. Oder
Verlassenheitsängste sind sehr stark
bei vielen. Verlustängste, Verlassenheitsängste. Ja, es gibt unglaublich viele Sachen, aber am Ende heißt es immer Angst. Und über die Angst sind wir auch immer manipulierbar. Jetzt haben alle Angst vor irgendeiner unsichtbaren Bedrohung, die meiner Meinung nach gar nicht existiert. Und die eigentliche Bedrohung, die sehen wir gar nicht. Und die Angst, die ist völlig fehlgeleitet auch noch auf etwas, wo sie gar nicht hin müsste. Und die eigentliche Angst, die uns warnen würde, die wird immer versteckt. So, und da müssen wir einfach eine Offenheit kriegen und ein Gefühl für die Wahrheit, ein Gefühl für tatsächliche Dinge. Und das können wir nur miteinander. Ja, weil der Einzelne, es gibt viele, die sehen ganz genau, was los ist, aber die gehen unter in der Masse von den Menschen, die praktisch sich ablenken lassen und die auf eine andere Angst angesprochen werden. Todesangst zum Beispiel, oh Gott, was ist, wenn jetzt der Virus kommt? Das sind so Sachen, wo wir überwinden müssen. Und das geht nur miteinander, indem wir uns erlauben, unseren Schmerz zu zeigen und indem wir auch den anderen nicht sofort niedermetzeln, wenn der seinen Schmerz zeigt.
Weil das ist ja das Prinzip des der wettbewerbsorientierten Kultur, die wir haben. Eine letzte Frage oder Ansicht. Weißt du, ich bin durch die Gewaltstraftäterarbeit, die ich gemacht habe, zum Therapeuten geworden. Und ich habe festgestellt, in den letzten 2 Jahren, ich habe sehr viel mit Psychologen zu tun gehabt und ich habe sehr viel von der Psychologie gehalten, halte ich auch immer noch. Aber ich glaube heute nicht mehr, dass Psychologie alles heilen kann. Ich habe Gruppenarbeit gemacht und innerhalb von Gruppenarbeiten merkt man erst die Grenzen der Psychologie und die Anfänge von ganz anderen Dingen. Dort kommen Dinge in Erscheinung, für mich jetzt, ich rede jetzt nur subjektiv von mir, Dinge in Erscheinung, die man in Einzelsitzungen gar nicht erkennt. Und ich glaube heute, dass der spirituelle Mensch eigentlich ein Mensch ist auf dem Weg zur Heilung. Was auch immer ich damit jetzt meine, global oder individuell, ist vollkommen egal, weil das alles in sich vereint. Die Psychologie ist aber ausgerichtet auf das Individuum, auf den Einzelnen, der irgendwo sitzt und da sitzt ein Therapeut und der sagt dann und die sagen was und dann entsteht irgendwas, dann entstehen Aufgaben und. Und ich glaube, dass die Psychologie aus dem Mangel der Ganzheitlichkeit entstanden ist und auch aus dem kulturellen Wettbewerb, aus der kulturellen Wettbewerbstheorie heraus, aus dem Materialismus auch heraus. Ich glaube heute, dass die Spiritualität, die echte, die wahre, nicht die vorgespielte, die es auch viel gibt leider, dass die viel, 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 viel deutlicher und viel schneller zur Heilung kommt als die Psychotherapie. Das glaube ich heute. Also ungefähr seit 2 Jahren bin ich auf diesem Weg. Was denkst du darüber? Weißt du darüber irgendwas zu sagen? Oder?
Ja, also ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen roten Weg, witzigerweise. Also
der rote.
Weg der rote Weg heißt aber eigentlich, mit der Schöpfung zu gehen.
Ja.
Und diese Trennung, die wir erleben, und das ist das, was die Psychologie, glaube ich, bearbeitet, verschiedene Aspekte der Trennung und mit dem Fokus eben auf die Probleme dann. Aber dieses in der Ganzheit wieder sich fühlen dürfen, wie das vielleicht mal war, als man im Mutterleib war. Da war ja alles problemlos. Da war man genährt, da war man getragen, geborgen, hatte keine Aufgabe, außer zu wachsen und zu sein. Und irgendwann fallen wir eben da aus dem Ganzen heraus und stehen irgendwann im Rampenlicht der Welt und müssen alles selber halten, selber machen, überall für alles gerade stehen und so. Und das ist dann ein Gefühl von der Trennung. Und wenn wir uns aber immer wieder erinnern und das auch fühlen, und das kann man fühlen, man kann Mutter Erde fühlen, man kann Vater Himmel fühlen, man kann das ganze Weltall fühlen, die ganzen Sterne, man kann die Himmelsrichtungen, die unterschiedlichen Aspekte fühlen und begreifen, dass das eigene Herz die Mitte von dem Ganzen ist. Und wenn man diese Anbindung hat, dann entspannt sich eigentlich alles sofort, in jedem Moment. Und da braucht man keine Psychologie dazu. Die Psychologie spielt sich viel im Kopf ab, aber das Zentrum unseres ganzen Seins ist unser eigenes Herz und in die Richtung soll das gehen und da glaube ich auch, dass wir da auf dem Weg sind. Gerade jetzt, wo die Trennung immer mehr und die Spaltung immer mehr zu den Menschen gebracht wird, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo alle verstehen, dass wir nur mit dem Herzen uns miteinander verbinden müssen und dann ist das alles gelöst.
Weißt du, ich habe immer folgenden Satz, also wirklich letzte Frage jetzt, folgenden Satz, zu dem ich möchte, dass du was dazu sagst. Ich sage vielen Leuten immer, ja gut, deine Mutter hat dich geboren, aber in Wahrheit hat dich die Erde geboren. Also wir sind alle Kinder der Erde.
Ja,
oder also, Kinder des Weltalls oder so, wie man es sagen möchte.
Ja, das Leben an sich hat zum einen immer Sehnsucht nach sich selber und ist ein Mysterium. Ja. Da gibt es auch diese in der Edda die Rede des Erhabenen, da jedem fremd, aus welcher Wurzel er wächst. Ja, das ist übrigens ein Sonnentanz beschrieben da drin. Und für mich ist das eine sehr inspirierende Rede, weil einerseits ist es ein Mysterium und andererseits liegt es uns immer ganz klar auf der Hand. Und die Erde ist unsere große Mutter und die Sonne ist unser großer Vater oder unser großer Großvater. Und das alles, die ganzen Aspekte des Lebens, wir können ohne die nicht und wir wollen auch gar nicht ohne diese Aspekte. Und wenn wir uns daran erinnern, dann entspannt sich alles andere, wird alles unwichtig. Mhm. Und so ist es auch, wenn du irgendwo am Strand liegst, hast Großmutter Meer vor dir, vielleicht siehst du schon Großmutter Mond, Großvater Sonne, spürst du Mutter Erde unter dir, da ist ja eigentlich alles da. Da fühlst du dich immer wohl. Ja, mhm. Und dann sind alle anderen Fragen egal. In dem Moment ist alles gut. Und auch die Zeit spielt noch eine Rolle. Wenn du ganz im Hier und Jetzt bist, wenn du das jetzt gerade fühlst, dann hast du keine Probleme.
Ja, weil du immer in einer Zufriedenheit bist. Du bist eigentlich immer in einer Zufriedenheit und weg von der Angst.
Ja.
Die ist aufgelöst dadurch.
Immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit?
Ja, ja. Dann,
aber
dann,
hier und jetzt gibt es keine Angst.
Ja. Danke für dein Sein und danke für dein Kommen.
Ich danke dir und ja, alles Gute und liebe Grüße an alle, die zuschauen.
Das war eine weitere Sendung Empathie heute mit dem Mann mit dem roten T-Shirt, Stefan Bergmann.
CanFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den CanFM Newsletter und installiere dir die CanFM App für iPhone und Android. Weitere Informationen auf canfm.de/support.